Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Sure 103, Al-Asr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. صدق الله العلي العظيم.
Und nun zu an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei der Zeit. Wahrlich, der Mensch nimmt unentwegt Schaden. Ausgenommen diejenigen, die glauben und tun, was gut ist und einander ermahnen, sich an das Richtige zu halten und standhaft auszuharren.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 7. September 2022, gleich dem 16. Schahriwar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Sendereihe Oral, islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Doppelmoral der westlichen Staaten in der Menschenrechtsfrage, Teil 4. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, Armeemanöver begonnen. Streitkräfte werden bestimmt auf die Bedrohung der nationalen Sicherheit und Interessen des Landes reagieren. Iran verurteilt Terroranschlag in Burkina Faso mit 35 Toten. Und Iran stellt Pakistan eine weitere Hilfe von 250.000 US-Dollar zur Verfügung. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Armeemanöver begonnen. Streitkräfte werden bestimmt auf die Bedrohung der nationalen Sicherheit und Interessen des Landes reagieren. Generalmajor Ghulam Ali Rashid, der Befehlshaber des iranischen Hauptquartiers Khatam-ul-Anbiya, hat das Vorgehen gegen die Drohungen des zionistisch-israelischen Regimes als erste Priorität der Islamischen Republik Iran bezeichnet. In seiner Rede zu Beginn des Manövers Ertedar 1401 Stärke zeigen der Bodentruppen der Armee, wies Generalmajor Rashid auf die drohenden Äußerungen der verbrecherischen Spitzenpolitiker des zionistisch-israelischen Regimes in Bezug auf einen militärischen Schritt gegen iranische Atomanlagen und Bedrohung der iranischen Sicherheit und Interessen hin und erklärte, dass das Vorgehen gegen das zionistische Regime als eine Bedrohung für die nationale Sicherheit Irans die oberste Priorität hat. Vor einer Anzahl von Kommandeuren der Bodentruppen der iranischen Armee fügte Generalmajor Rashid hinzu, alle Drohaktionen des usurpatorischen zionistischen Regimes gegen die Interessen und die nationale Sicherheit Irans werden mit den Vereinigten Staaten koordiniert und von ihnen unterstützt. Die Reaktion der iranischen Streitkräfte auf diese Drohungen wird entscheidend sein. Alle Söldnergruppen und Regierungen, die mit dem zionistischen Regime zusammenarbeiten, um die nationale Sicherheit der Islamischen Republik Iran zu bedrohen, werden dafür bezahlen müssen. Generalmajor Rashid verwies auf die aktuelle Militärübung der Bodentruppen der Armee und sagte, die Kommandeure der Bodentruppen überwachen nicht nur alle Aktionen und Bewegungen des Feindes, sondern sie sind stets in hoher Kampfbereitschaft zur Abwehr jeden Angreifers. Laut dem Befehlshaber des Hauptquartiers Khatam-ul-Anbiya ist die Übung Ertedar 401 entsprechend der zukünftigen Kriege und neuen Bedrohungen geplant worden. Diese zweitägige Übung findet ab heute unter Teilnahme von Infanterie, Panzer, Artillerie, Luftwaffen und Drohneneinheiten sowie Luftlandedivision und die Einheit für elektronische Kampfführung in Isfahan im Zentral-Iran statt um die Kampffähigkeiten der Bodentruppen der Armee zu erhöhen. Iran verurteilt Terroranschlag in Burkina Faso mit 35 Toten. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, hat am Mittwoch den Angriff terroristischer Gruppen im Norden von Burkina Faso auf einem Konvoi mit Hilfsgütern verurteilt. Kanani drückte der Regierung und Nation von Burkina Faso, vor allem den Familienangehörigen der Opfer, sein Beileid aus. Terroristen griffen am Montagnachmittag auf der Straße zwischen Djibo und Bursanga im Nordwesten des Landes auf einen Konvoi an, den die Armee eskortierte. Durch den Anschlag wurden 35 Zivilisten getötet. 37 weitere wurden nach Angaben der Militärregierung verletzt. Ein Fahrzeug sei auf eine improvisierte Sprengfalle gefahren, hieß es. Der Wagen gehörte zu einem Versorgungskonvoi. Die Lieferungen seien für Städte im Norden des Landes bestimmt gewesen, die sich Blockaden durch Terrorgruppen ausgesetzt sehen, hieß es. Iran stellt Pakistan eine weitere Hilfe von 250.000 US-Dollar zur Verfügung. Das iranische Konsulat in Karachi, der Hauptstadt der pakistanischen Provinz Sindh, hat in Zusammenarbeit mit dem Investitionsunternehmen Park Iran den Hilfs- und Wohltätigkeitsorganisationen Pakistans 250.000 US-Dollar Hilfe zur Verfügung gestellt, um die von Überschwemmungen betroffenen Menschen in Sindh mit dringend benötigten Hilfsgütern wie Nahrungsmitteln und Zelten zu versorgen. Zuvor übergab Iran eine große Hilfsladung am Grenzübergang Rimdan-Gabt an die pakistanische Grenzbehörde. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hatte vor kurzem in einem Telefonat mit seinem pakistanischen Amtskollegen bekräftigt, dass Teheran die Hilfeleistung für die von Überschwemmungen betroffenen Menschen fortsetzen wird. Seit Mitte Juni kommt es in Pakistan zu ungewöhnlich starken Regenfällen. Mehr als 1.300 Menschen kamen bislang ums Leben. Behörden des Landes schätzen, dass insgesamt etwa 33 Millionen Menschen von den Auswirkungen der Überschwemmungen betroffen sind. Die pakistanische Regierung hat den nationalen Notstand ausgerufen und die Nachbarländer sowie die internationale Staatengemeinschaft zur Hilfe aufgefordert. Angesichts der nach wie vor dramatischen Lage in den Überschwemmungsgebieten in Pakistan gab ein Sprecher des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNHCR, bekannt, dass diese Organisation ihre Unterstützung für die betroffene Bevölkerung verstärken wolle. Angaben der Vereinten Nationen zufolge sollen zunächst rund 50.000 Haushalte über die Nothilfe der UN versorgt werden. Syrien fängt mehrere israelische Raketen ab. Laut offiziellen syrischen Nachrichtenquellen ist der syrischen Armee gelungen, beim Angriff der zionistischen israelischen Armee auf dem Flughafen von Aleppo mehrere Raketen abzufangen und zu vernichten. Das israelische Regime hat am Dienstag zum zweiten Mal innerhalb einer Woche einen Luftangriff auf den syrischen Flughafen von Aleppo ausgeführt, wobei der Flugverkehr beim jüngsten Luftangriff in Aleppo ausgesetzt wurde. Mehrere israelische Raketen haben am Abend Schäden an Start und Landebahn des Flughafens von Aleppo verursacht, berichtet die syrische Nachrichtenagentur Sanaa. Die syrische Luftwaffe habe mehrere Raketen abgeschossen, um Aggression abzuwehren, meldete Sanaa weiter. Das Verkehrsministerium erklärte, alle Flüge würden an den Flughafen Damaskus umgeleitet. Erst im Juni war in Syriens Hauptstadt Damaskus der Flugverkehr infolge eines israelischen Angriffs vorübergehend eingestellt worden. Der syrische Außenminister Faisal Maqdad sprach zuvor eine scharfe Warnung an Israel aus, nachdem die israelische Armee zum ersten Mal den internationalen Flughafen von Aleppo bombardiert hatte. Maqdad sagte, Israel spiele mit dem Feuer und riskiere einen groß angelegten militärischen Konflikt. Seit Ausbruch des Syrien-Konflikts im Jahr 2011 hat das zionistische Regime hunderte Luftangriffe auf Ziele in Syrien geflogen. Die syrische Regierung hat wiederholt in Schreiben an die Vereinten Nationen die Luftangriffe Israels verurteilt und die UNO aufgefordert, sich für die Einstellung dieser Angriffe einzusetzen. Zahlungen Chinas an Gazprom werden künftig in Yuan und Rubel abgewickelt. Der russische Energiekonzern Gazprom hat bekannt gegeben, dass er mit dem chinesischen Ölkonzern Sinopec CNPC vereinbart hat, bei Zahlungen für russische Gaslieferungen an China künftig den Dollar durch Yuan und Rubel zu ersetzen. Alexei Miller, der Vorstandsvorsitzende von Gazprom, sagte, dass die Zulassung von Zahlungen in russischen Rubel und chinesischen Yuan sowohl für Gazprom als auch für Pekings staatliche China National Petroleum Corporation von beiderseitigem Vorteil sei. Er unterstrich: Ich glaube, dass dies die Abrechnung vereinfachen, ein hervorragendes Beispiel für andere Unternehmen sein und der Entwicklung unserer Volkswirtschaften einen zusätzlichen Impuls verleihen wird. Über die Details, beispielsweise wann die Zahlungen umgestellt werden, machte Gazprom keine Angaben. Der Übergang zu Abrechnungen für russische Gaslieferungen im Rubel bzw. in den nationalen Währungen der Abnehmer ist ein Teil der Politik, die Moskau seit der Verhängung von westlichen Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs betreibt. Indes gab die russische Bank VTB am Dienstag bekannt, dass sie die erste russische Bank ist, die Geldtransfers nach China in Yuan durchführt, ohne das internationale Nachrichtensystem SWIFT zu benutzen, das die Grundlage für weltweite Finanztransaktionen bildet. Russlands größter Kreditgeber, die Sberbank, erklärte am Dienstag, sie habe bereits mit der Kreditvergabe in Yuan begonnen, da Moskau seine Finanzinfrastruktur in Ländern ausbauen will, die keine Sanktionen gegen sie verhängt haben. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 22, Mashhad 24, Isfahan 25, Shiraz 27 und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Hohe Benzinpreise und Heizkosten sowie Engpässe bei Nahrungsmitteln sind die unmittelbar spürbaren Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Aber auch mittelfristig dürfte sich das Leben der Europäer deutlich verändern. Das ist das Thema unseres Gesprächs mit Herrn Dr. Yavuz Özegöz, einem deutsch-türkischen Unternehmer. Hören Sie den vierten und letzten Teil dieses Interviews.
Herr Dr. Özegöz, die Bundesregierung schaute auch nach anderen Ländern, die ihnen ihr Öl und Energie liefern könnte. Wie erfolgreich ist hier die Regierung?
Ja, da kann ich nur sagen, katastrophal. Der entsprechende Wirtschaftsminister Habeck ist zum Beispiel in den Katar und in einige andere Ölscheichtümer gereist und hat dort nur die Information bekommen, dass die Leute ohnehin schon am Anschlag produzieren und eine Produktionssteigerung erst in zwei, drei Jahren möglich ist. Das heißt, eine aktuelle Steigerung ist nicht möglich. Dann kam natürlich hinzu, dass diese Bundesregierung, gerade die Grünen, angetreten sind mit dem Spruch, dass sie ihre Außenpolitik auch an Menschenrechten orientieren wollen. Das ist natürlich ein Witz, wenn man dann ausgerechnet mit den Ölscheichtümern da Beziehungen macht. Aber danach fragt schon keiner mehr. Nur mit der Islamischen Republik Iran, da wollen sie dann doch nicht, Warum? Weil das ist auch ein Antiimperialist. Es geht hier nicht um Menschenrechte. Es geht hier nur darum, ob die Interessen der Imperialisten durchgesetzt werden oder nicht. Oder kurz gesagt, es geht hier nur darum, ob die US-Interessen natürlich mit Israel im Schlepptau durchgesetzt werden oder nicht. Nur das ist die Frage. Und diese aktuelle Bundesregierung arbeitet für die US-Interessen in dieser Welt, für den Imperialismus in dieser Welt, für die Ausbreitung der US-Macht in dieser Welt. Und darunter hat das deutsche Volk zu leiden. Wir haben schon einige Male angedeutet, dass im Prinzip der Dritte Weltkrieg schon begonnen hat. Der Dritte Weltkrieg hat auf einer anderen Ebene begonnen, nämlich dem Wirtschaftskrieg, der jetzt doch seine ersten dramatischen Auswirkungen hat. Gleichzeitig sehen wir, wie die Amerikaner auch überall in der Welt Feuer zünden. Wir sehen, wie sie Taiwan nicht in Ruhe lassen. Wir sehen, wie selbst kleine Inselstaaten wie die Salmonellen, Salomonen die Seiten gewechselt haben und jetzt die US-Flotte nicht mehr zulassen, weil sie jetzt mit China kooperieren. In der ganzen Welt sehen wir wirklich einen Kampf zwischen dem US-Imperialismus gegen den Rest der Welt. Und dieser US-Imperialismus hat Vasallen. Und immerhin ein sehr berühmter deutscher Politiker, der jetzt in Rente gegangen ist, Oskar Lafontaine, hat genau das ausgedrückt in einem jüngst veröffentlichten Artikel, dass die deutsche Bundesregierung nichts anderes tut, als Vasalle der USA zu agieren. Und darunter muss Deutschland leiden. Jetzt muss man natürlich fairerweise dazu sagen, es ist genau das gleiche deutsche Volk, das diese Grünen unter anderem an die Macht gebracht hat.
Herr Dr. Ottergus, es gab so früher, kurz nach dem Kriegsausbruch, Friedensbemühungen. Davon hört man jetzt nicht mehr. Warum eigentlich?
Ja, und man hat die Gewaltspirale eskalieren lassen. Man hat immer mehr Waffen geliefert. Immer mehr Waffen hat zu immer mehr Toten geführt. Man hat Ziele formuliert, die außerhalb jeglicher Friedvorstellung sind. Ich habe es schon genannt, die Krim zurückerobern. Das hat nun wirklich nichts mehr mit Friedensinitiative zu tun. Hier geht es um Anzünden eines Weltkrieges. Man hat sich voll und ganz auf die Seite der Ukraine gestellt, völlig unabhängig davon, welche Politik die überhaupt betreiben. Es ist inzwischen auch in Deutschland kein Geheimnis mehr, dass die aktuelle Regierung Nazis unterstützt, ukrainische Nazis, Nazi-Bataillone und ähnliches. Das spielt überhaupt alles gar keine Rolle. Das ist den Menschen völlig egal. Es geht hier nur um die Verbreitung von US-Interessen. Und solange das der Fall ist, wird es auch keinen Frieden geben. Denn die USA wollen den Frieden überhaupt nicht. Sie wollen die ganze Welt in einen einzigen Feuerball verwandeln, aus dem sie als Sieger hervorgehen. Und man muss sagen, die Europäer sind in letzter Zeit auch immer stärker geworden. Der Euro hatte an Macht gewonnen und vieles andere mehr. Das hat die USA innerhalb jetzt eines halben Jahres alles zerstört. Der Euro ist gefallen, sogar unter den Dollar. Die Europäer bröckeln förmlich auseinander. Es gibt eine ganze Reihe von europäischen Ländern, die all das, was zum Beispiel die Deutschen als hundertprozentige Vasalle der USA machen, nicht mitmachen wollen. Wir sehen zum Beispiel wie Ungarn oder auch Länder wie Bulgarien oder Rumänien, die können sich das überhaupt nicht leisten, solche Preise für Gas zu bezahlen. Also wollen sie auch die Sanktionen nicht mittragen, damit sie an vernünftige Preise von den Russen rankommen. Wir sehen, dass Europa auseinanderdriftet und genau das war das Ziel der USA. Und das ist ihnen zuerst mit Hilfe der Briten, die ja selber ausgetreten sind, aber jetzt auch mit der Hilfe von wirklich dummen Deutschen. Entweder sind die wirklich dumm, oder aber sie arbeiten als Volksverräter für die USA. Beides ist nicht besonders rühmlich für eine deutsche Regierung. Es tut mir leid, dass wir in solch eine Situation geraten sind.
Herr Dr. Otto, trotz dieses Pessimismus möchte ich wirklich die Frage stellen, ob Sie da keine Friedenschance sehen.
Also ich bin kein Pessimist, das möchte ich sagen. Ich bin ein absoluter Optimist und ich bin sehr dankbar für diese Entwicklung, auch wenn ich das natürlich kritisiere. Aber ich bin dankbar für diese Entwicklung, weil Deutschland so eine Chance bekommen hat, die sie vielleicht vorher in dieser Form nicht hatte. Sie hat nämlich die Chance, darüber nachzudenken, ob es gut für das deutsche Volk ist, 150-prozentiger Vasall der USA zu sein, ausschließlich die Interessen von USA und Israel in der Welt zu vertreten. Jetzt kommen ja sogar die Polen und wollen von uns eine Billion Euro, also das muss man sich einfach mal vorstellen, ob man wirklich das deutsche Volk ausbluten lassen muss. Und das ist eine Chance, ja, und diese Chance könnten die Deutschen nutzen, um endlich mal eine neutralere Politik zu betreiben, eine Politik für das deutsche Volk und nicht für andere Völker. Und solch eine Politik könnte das deutsche Volk dann auch wegbringen von all diesen Zerstörung der Familie, die wir hier sehen, von all diesen Dingen. Sie haben das nicht mitbekommen, aber es gibt in der Türkei einen Riesenskandal zurzeit, weil eine türkische Familie in Deutschland hat ein Problem gehabt, so dass ihnen das Kind entzogen wurde vom Jugendamt und dieses Kind wurde einem homosexuellen Ehepaar, Ehepaare heißen die hier, es tut mir leid, wenn ich das so sage, gegeben. Das wiederum hat dazu geführt, dass die türkische Politik eingegriffen ist. All das, ja, all diese Entwicklung, all dieses unglaubliche Zerstörung der Familie und so, das hängt alles miteinander zusammen. Und wenn Deutschland eines Tages mal darüber nachdenkt, was hier geschieht, warum wir die Interessen von anderen befolgen, so hat das durchaus einen positiven Charakter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht dann auch die Leute erkennen werden, dass die Muslime, die Anhänger der Islamischen Republik Iran, hier keine Feinde des Volkes sind, sondern Freunde des Volkes. Wir sind hier beheimatet und wir wollen, dass Deutschland befreit wird von den Lasten, die auf Deutschland ruhen. Aber was den Krieg selbst angeht, was die Ukraine selbst angeht, so haben Sie recht. Ich sehe da absolut keine Chance im Augenblick für eine Friedensinitiative. Die Deutschen erkennen ja noch nicht einmal, dass das Restgas, das wir bekommen, nur auf Initiative letztendlich von Imam Khamenei erfolgt, der Putin dazu geraten hat, den Europäern nicht den Gashahn zuzudrehen. All das wissen die Europäer überhaupt nicht und wollen es auch nicht wissen. Und insofern werden wir wahrscheinlich noch einige Ohrfeigen bekommen müssen, bis wir aufwachen.
Vielen Dank, Herr Dr. Özdemir, für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch aus Deutschland.
Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Moral islamisch gesehen. Liebe Hörerfreunde, wir haben gesagt, dass das freie Denken in der islamkonformen Kultur einen wichtigen Platz einnimmt und der Koran uns lehrt, ohne jegliche Voreingenommenheit die Aussagen der verschiedenen Denkschulen und Ideologien zu überprüfen und die beste von ihnen zu befolgen. Dieses Mal soll es um die Wertstellung der Vernunft und des Denkens in der heiligen islamischen Kultur des Propheten Muhammad salawatullah alaih gehen. Gott hat die Herabsendung des Korans damit begründet, dass die Menschen ihren Verstand, diese von Gott verliehene hohe Gabe, einsetzen. Im Vers 2 der Sure 12, Yusuf, heißt es: Wir haben es als einen arabischsprachigen Koran hinabgesandt, auf das ihr begreifen möget. Um die belebenden und das Leben gestaltenden tieferen Inhalt des Korans zu verstehen, ist es zweifelsohne notwendig, nachzudenken. Es sind 14 Jahrhunderte seit der Offenbarung des Korans vergangen und zahlreiche Gelehrte, Wissenschaftler und Koranforscher haben dieses Himmelsbuch auf philosophischer, scholastischer und religionsrechtlicher Ebene sowie hinsichtlich seiner sozialen und mystischen und literarischen Aspekte und seiner Berichte über historische Begebenheiten und seiner Themen untersucht. Sie haben den Koran kommentiert und kostbare Werke hinterlassen. Auch in unserem Jahrhundert gehen diese Untersuchungen weiter, und dennoch enthält der Koran immer noch viel Wissen, welches noch nicht erkannt wurde und dessen Aufdeckung weiterer Untersuchungen und geistiger Anstrengungen bedarf. Wir sollten uns klarmachen, dass die Vernunft einer der vier Größen ist, auf die sich der Ijtihad, nämlich die Ableitung von religionsrechtlichen Regeln durch einen befugten Rechtsgelehrten, stützt. Die Grundlage für die islamische Jurisprudenz sind der Koran, die Vorgehensweise des Propheten, Sunna, und der Konsens der islamischen Experten für Religionsrecht und eben die Vernunft. Dies zeugt von der hohen Einstufung der Ratio im Islam. Der Islam ist eine Religion, die den logischen Verstand betont. Im Koran werden sogar diejenigen, die nicht näher über den Inhalt seiner Verse nachdenken, getadelt. Es heißt in der Sure 47, Muhammad, im Vers 24: Denken Sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach, oder sind an Ihren Herzen und Ihrem Verstand Verriegelungen angebracht? Der Koran ist also ein Buch für Rationalität und Nachdenken und erwartet von seinen wahren Anhängern, dass sie im Lichte der Vernunft die Wahrheit von der Lüge und den geraden Weg der Rechtleitung von dem Irrweg unterscheiden und immer aufgrund von Weitsicht, Erkenntnis und Klarheit handeln. Imam Barir, Friede sei mit ihm, der die islamische Kultur wiederbelebt hat, sagt: Als Gott den Verstand erschuf, sprach er: Ich schwöre bei meiner Macht und Herrlichkeit, dass ich nichts Besseres und Höheres als dich erschaffen habe und aufgrund deiner Gebiete und Verbiete und aufgrund deiner, meine Diener, belohne und bestrafe. Einmal fragte der Prophet einige, die eine Person gelobt hatten: Wie ist es um sein Aql, seine Vernunft bestellt? Sie wunderten sich: O Prophet Gottes, wir sprechen von seinen gottesdienstlichen Bemühungen und von seinen guten und wohlgefälligen Werken, und ihr fragt nach seinem Verstand? Der Prophet sagte: Wahrlich, ein unvernünftiger Mensch begeht mit seiner Unvernunft Hässlicheres als ein schlechter Mensch. Wisset, am morgigen jüngsten Tag werden die Menschen entsprechend ihrer Vernunft bei Gott eingestuft und der Stufe der Nähe zu ihrem Herrn näher kommen. Majma al-Bayan, Band 10, Seite 478. Thank you. Ein sehr wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang die besondere Definition der Vernunft in der islamischen Kultur. Insgesamt gesehen besitzen alle Menschen einen Verstand und von da aus gesehen sind sie gleich. Aber im Islam liegt eine besondere Definition für den Verstand und die Vernunft vor. Die Art von Vernunft, wie sie der Islam definiert, kommt über den allgemeinen Verstand der Menschen zu stehen. Als Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, gefragt wurde, was Vernunft denn sei, sagte er, Aql, die Vernunft, ist etwas, dank dessen Gott der Allbarmherzige angebetet und ihm gedient und infolgedessen das Paradies Gottes erreicht wird. Daraus folgt, dass ein Verstand, der den Menschen von der edlen Aura des Gottdienens fernhält, aus der Sicht des Islams keinen sonderlichen Wert hat. Als ein Überlieferer Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, fragte, was denn der schlaue Muawiyah, einer der entschiedenen Feinde der makellosen Imame, an Aql im Sinne der islamischen Definition von Vernunft besessen hatte, antwortete der Imam, das war Heimtücke, Diabolismus, es ähnelte dem Aql, war aber kein Aql. Wenn der gesunde Verstand vom Glauben geprägt wird, dann resultieren aus ihm die edlen Eigenschaften von angehenden Paradiesbewohnern. Der geehrte Prophet des Islams, Salawatullah alai, der selber das beste Vorbild für die islamische Ethik ist, sagt hierzu, zu den Zeichen für einen vernünftigen Menschen gehört, dass er gegenüber dem ignoranten Verhalten der Unwissenden Langmut zeigt, dass er dem verzeiht, der ihm Unrecht angetan hat, dass er gegenüber denen, die ihm unterstellt sind, bescheiden ist, dass er denen, die über ihm stehen, in den guten Werken vorauseilt, dass er, immer wenn er etwas sagen möchte, erst nachdenkt und es ausspricht, falls es nützlich ist, und schweigt, falls es nicht gut ist, damit er vor dem Schaden sicher ist, den es bringen würde, dass er, immer wenn er Intrigen und Unheil begegnet, bei Gott vor deren Übel Zuflucht sucht und seine Hände und seine Zunge im Zaum hält und immer wenn er einem Segen begegnet, ihn zu schätzen weiß, dass Anstand in seinem Verhalten zum Ausdruck kommt und keine Gier bei ihm festzustellen ist. Schließlich fügte der Prophet noch hinzu, dies sind 10 wertvolle Eigenschaften, welche einen vernünftigen Menschen zehren. Tuhaful Urul 28. Ein Verstand, den keine solchen hohen und richtungsweisenden Moralwerte ziehen, gerät unter den Einfluss von ich-bezogenen Wünschen und der Verführungen Satans. Er lässt sich zum Streben nach Macht, der Weltenliebe und der Geldsucht verleiten und, was am schlimmsten ist, den Menschen Gott vergessen. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem Musikstück unter dem Titel Borman Memon, bleib bei mir, gesungen von Mohammad Eswahani.
سفر با من که از ره خسته من با جام لبریز نگون از خسته خود رسته من با من بمون ای همزبون تو این شب دل ها پسی با من که تنها موندم در لحظه های
Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Doppelmoral der westlichen Staaten in der Menschenrechtsfrage, Teil 4. Weiterhin gute Unterhaltung. Seit mehr als 10 Jahren ist der Mechanismus des sogenannten interaktiven Dialogs zu einem Thema geworden, an dem unter dem Banner der Menschenrechte Verleumdungen gegen den Iran verbreitet werden. Das ist ein einseitiger und feindseliger Mechanismus und eine Inszenierung, die die Gründer vorbereitet haben, um ihre vorgegebenen Ziele zu erreichen, was in keiner Weise der Förderung der Menschenrechte dienen kann. Thank you. Die politische Sicht der Vereinigten Staaten und einiger europäischer Regierungen zur Frage der Menschenrechte hat der eigentlichen Frage der Menschenrechte bisher den größten Schlag versetzt. Mirosem Momeni, ein Experte für internationale Angelegenheiten, weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Menschenrechte in den USA und den europäischen Ländern nur ein Werkzeug und ein Druckmittel sind, um bestimmte politische Ziele zu erreichen. Er sagt dazu: In einem Land wie Saudi-Arabien sehen wir keine bürgerlichen Freiheiten und Menschenrechte, aber gleichzeitig gelten die Saudis als einer der strategischen Partner Europas und der USA. Dieselben angeblichen Menschenrechtsverteidiger stehen aber dem Iran aufgrund des Interessenkonflikts mit den USA und dem Westen feindselig gegenüber. Die katastrophale Lage des jemenitischen Volkes im siebenjährigen Krieg ist ein weiteres Beispiel für die Doppelmoral der westlichen Regierungen bei den Menschenrechten. Sie haben nicht nur zu den Verbrechen des saudischen Regimes bei den Luftangriffen im Jemen geschwiegen, sondern durch den Verkauf von Waffen die Saudis noch ermutigt, diese Angriffe fortzusetzen. Die politischen Positionen dieser Länder zeigen sich sogar in der Unterdrückung und Tötung von Demonstranten in Amerika, die gegen Rassismus protestieren. Das Schweigen der Europäischen Union zu den weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen in europäischen Ländern, einschließlich der Verletzung der Primär- und Grundrechte von Flüchtlingen und Einwanderern, der Zunahme rechtsextremer Tendenzen und der rassistischen Behandlung von ethnischen und religiösen Minderheiten, insbesondere von Muslimen, sind weitere Beispiele für die sehr umstrittene Menschenrechtsverhalten und Standards im Westen. Sie belohnen die Diktatoren der Region schamlos mit dem höchsten Legionärsorden, um aktiver bei der Unterdrückung der Bevölkerung ihres Landes zu sein. In einer Region, in der die Hauptkrise die Tötung von Kindern durch das zionistische Regime und die Verbrechen der saudischen Koalition im Jemen sind, die die zerstörerischen Waffen westlicher Länder, einschließlich einiger Mitglieder der Europäischen Union, einsetzen, sind solche Positionen der Europäischen Union zweifellos unkonstruktiv und werden von der Weltöffentlichkeit abgelehnt. Heute sprechen der Westen und seine Verbündeten von Menschenrechten und Menschenwürde, während sie offen finanzielle Hilfe und Waffen für Terroristen in Syrien, im Irak und im Jemen bereitstellen. Und das Ergebnis dieser Doppelmoral ist, dass nichts gegen die von den Aggressor- und Kindertötungsregimen begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesagt und getan wird. Noch weiter. Diese angeblichen Menschenrechtsverteidiger zetteln Kriege in anderen Ländern an, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen und Waffen zu verkaufen. Und das Ergebnis dieser Kriege war und ist erwartungsgemäß die Tötung von Zehntausenden von Menschen und die Vertreibung von Millionen von Frauen und Kindern. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, bezeichnete in seiner Rede zum Jahrestag vom Mab'as-Fest, Tag der Ernennung des Propheten des Islam, die Verdrehung der Fakten als eine der Taktiken des Feindes im sanften Krieg. Er wies auf Beispiele ihrer offensichtlichen Lügen hin und sagte dazu weiter: Seit 7 Jahren stehen die unterdrückten Menschen im Jemen im grünen Licht der US-Regierung unter Bombardements und der Wirtschafts-, Lebensmittel- und Pharma-Blockade der gefühllosen und unterdrückerischen saudischen Regierung, und keine internationale Organisation und kein westlicher Staat protestierte dagegen. Aber jetzt, da die talentierten Menschen im Jemen auf die Angriffe des Feindes mit dem Bau oder der Beschaffung von Verteidigungsausrüstung reagieren, geraten sie ins Ungnade, indem die Vereinten Nationen dagegen protestieren. Und dieser Schritt der Vereinten Nationen ist hässlicher als der der Vereinigten Staaten, bekräftigte dort das Revolutionsoberhaupt. Bis zum nächsten Programm, das der letzte Teil dieser Beitragsreihe sein wird. Auf Wiederhören. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Thank you.